Ich freue mich am Sonntag immer über das Begegnen mit Ihnen. Das ist eine schöne Sache, dass wir als Christen einander treffen. Und doch steht im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes die Begegnung mit unserem Herrn. Wir wollen ihm unser Loblied singen mit dem Lied 189, alle beiden Verse. 189. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Er spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, bei dir ist das Leben in der ganzen Fülle da. Und du kennst auch unseren Hunger nach Leben, nach Freude, nach Liebe, nach Verstehen, nach Erfülltsein. Aber wir bekennen das vor dir, dass wir oft an dir vorübergehen, deinem Wort nicht glauben, deine Stimme nicht hören wollen. Herr, vergib uns diese große Schuld, dieses schwere Versäumnis. Und lass uns doch heute in der Begegnung mit dir jeder für sich das erfüllte, große und lohnende Leben finden. Du weißt, was jeder von uns braucht, wo jeder Not leidet. Du weißt auch, wo wir in großer Verirrung leben und wo du uns wieder an der Hand nehmen musst und zu dir hinführen. Gib doch, dass sich keiner von uns verläuft, sondern dass wir heute in dir alles, das ganze Leben finden. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, du erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde, ich darf ein paar Worte der Taufe dieser beiden Kinder voranstellen. Gerade in diesen auch nun vergangenen Tagen hat es uns beschwert, was in einem Menschen wohnen kann. Vielleicht in dem ganzen letzten Jahrzehnt waren alle Menschen davon nur bewegt, wie man einem Kind möglichst viel Freiraum lassen kann, damit es sich entfaltet mit seinen Gaben. Dann erleben wir plötzlich, dass sich in einem Menschen Gaben entfalten können, für die wir kein Wort mehr haben. Und wenn eine Mutter ein Kind gebiert, kann sie dann überhaupt vergessen, dass die erste Mutter, die ihr Kind geboren hat, eine Mutter war, die einen Mörder geboren hat, einen Kain? Entschuldigen Sie, wenn ich das Ihnen bei der Taufe sage, aber wenn wir Eltern und Paten an ihr Amt erinnern, dann wollen wir das mit dem ganzen Ernst einmal so sehen, wie es die Bibel sieht. Kein Mensch hat von sich aus eine andere Hoffnung für sein Leben, wenn nicht unser Herr das Wunder vollbringt und einen Menschen zu einer neuen Geburt, zu einem neuen Menschen umformt. Es geht um nicht weniger in der Erziehung, nicht ob wir unseren Kindern diese oder jene Sitte angewöhnen und ob sie sich recht benehmen können in der Welt. Ich wollte Ihnen als Eltern und Paten die Sorge mitgeben, ob Sie hier diese Verantwortung für einen Menschen recht begreifen. Es gibt zwei Wege. Man kann vor Gott Frucht bringen und man kann verloren gehen. Wir wollen mit Ihnen beten, für Ihr Amt als Eltern und als Paten. Auch für unser Amt, das wir als Gemeinde haben, auch in der Erziehung dieser Kinder. Dass diese Kinder dem Herrn Jesus Christus begegnen und bei ihm das neue Leben finden. So möchte ich nun Sie als Eltern und Paten fragen, wollen Sie, dass diese Kinder den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder auf diesen Herrn hin zu erziehen? So antworten Sie, ja, und Gott helfe mir. Nun wollen wir miteinander vom Lied 251, meinen Jesum lasse ich nicht, 251, die Verse 1, 5 und 6 singen.
Wir haben heute unseren Predigttext aus Psalm 73. Ich will nachher noch auf andere Verse dieses Psalmes zu sprechen kommen, möchte jetzt nur den Schluss lesen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Erwecke in uns diese Freude. Amen. Wenn wir anderen Menschen erklären wollen, was wir an unserem christlichen Glauben haben, dann müssen wir uns schon anstrengen, die anderen, die schauen genau hin und sagen, lohnt es sich denn wirklich, Christ zu sein? Wir kommen dann oft in Verlegenheit. Wie soll man das einem anderen Menschen auch zeigen können? Da hat sich unter den Christen auch ein ganz verständliches und gutes Bemühen breit gemacht, dass wir gerne unseren Mitmenschen zeigen wollen und ihnen sagen, seht doch, wir sind gar nicht so eng, wir sind auch gar nicht so weltfremd. Bei uns gibt es auch Freude. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Christen an manchen Stellen schier überschlagen, um den Menschen deutlich zu machen, seht, was ihr könnt, können wir auch. Man hat die Kirchen und die Gemeindehäuser geöffnet und was ist nicht möglich geworden? Sicher aus dem ganz gut gemeinten Bemühen, den Menschen zu zeigen, wir haben wirklich auch etwas und das, was ihr habt, haben wir sowieso auch noch. Da hat es mich getroffen, dass der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, der am letzten Sonntag verliehen wurde, der polnische Philosoph Leszek Kolakowski, ein kritisches Wort zu den Kirchen gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Philosophen kennen. Ich habe ihn kennengelernt, weil einer unserer Predigthörer hier mir ab und zu ein paar Zeitungsausschnitte gibt, einer Zeitung, die ich nicht lese. Und dann werde ich auf dem Laufenden gehalten. Und da kam dieses Zitat schon im August. Und ich war sehr dankbar für diese Hilfe, dass ich nicht nur heute in der Predigt gebrauchen kann. Das sagt dieser Träger des Friedenspreises, die Kirche ist taub geworden. Sie rennt mit der Zeit um die Wette. Sie will neuzeitlich, fortschrittlich, leistungsfähig, trainiert, verwegen, motorisiert, wissenschaftlich und energisch sein. Die Christen fürchten weder Unglaube noch Häresie. Sie fürchten nur noch das eine, dass sie jemand am Ende als rückständig, als mittelalterlich auslachen könnte. Solche Kritik tut weh. Und manche sagen jetzt, ist das richtig, dass man das in der Kirche noch gar sagt? Aber ich möchte mich offen dazu bekennen. Und ich will das sagen, dass uns das Not tut, kritische Stimmen fortwährend zu hören. Das ist doch gut, wenn es noch Menschen heute gibt, die eine große Erwartung an das Evangelium haben und die uns warnen, die sagt, pass doch auf, dass er jetzt nicht auf der anderen Seite vom Pferd herunterkippt, sondern sucht einmal, was ist das Bleibende, was ihr der Welt zu bezeugen habt. Pass doch auf, dass er nicht vor lauter politischer Aktivität, vor lauter Sozialaktivität, vor lauter großen Reden, die ihr haltet, das Eigentliche verliert, das ihr habt. Was ist denn das? Im alten Konfirmandenbüchlein hieß, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Das klingt so weltfremd. Das klingt wie ein Satz, der gar nicht in unsere Zeit passt. Und dann müssen wir hier sagen, genau das wollen wir heute in der Predigt feststellen. An diesem Satz entscheidet sich jetzt für uns alle Leben, Freude, Geborgenheit, Lebensmut, Lebenskraft, dass ich nicht bloß mit dem lebe, was ich hier an meiner Körperkraft und an meiner Intelligenz mitbringe, sondern dass ich in einer solchen festen Verbindung heute mit Jesus Christus lebe, dass ich neue Taten und Großes für ihn und in seinem Namen vollbringen kann. Warum fehlt denn unter den Christen heute dieses Wort? Warum wird das so wenig ausgesprochen? Wenn man da eine Umfrage unter uns machen würde, dann kämen auch die gängigen Schlagworte heraus, dass einer sagt, nun, ich bin nicht so sattelfest im Glauben. Der andere sagt, ich bin erst ein Anfänger. Oder einer sagt, ich kann das so schlecht mit Worten machen, ich will das durch mein stilles Beispiel tun. Und ich lasse Ihnen diese Antworten nicht gelten. Das würde nur heißen, dass Sie selber noch gar nicht zum Glauben vorgestoßen sind. Ein Mensch kann, wenn er glaubt, nur gewiss glauben. Und dann kann er Rechenschaft in schlichtester Weise über seinen Glauben tun. Und da liegt die tiefste Not heute unter Christen, dass sie nicht mehr gewiss sind. Dass sie sich nicht mehr ganz klar zu etwas bekennen können.
Sicher stehen Sie noch in der Tradition. Sie haben auch nichts anderes gefunden, bestimmt auch keine andere Religion, für die Sie sich entscheiden wollten, aber Sie stehen irgendwo dazwischen. Und Sie wissen nicht mehr, kann ich mich denn wirklich hier auf meinen Glauben so fest verlassen? Es fehlt Ihnen auch das fröhliche Wort an Ihre Mitmenschen. Wenn man dann wieder einen Gesangbuchvers liest, dann weiß man erst, was man verloren hat.
Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht, ich weiß, was ewig dauert, wenn alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt.
Wir wollen heute zur Gewissheit unseres Glaubens wieder hindurchfinden, dass wir eine Antwort geben können. Darum muss ich zuerst noch einmal von der unerträglichen Unsicherheit reden. Von der unerträglichen Unsicherheit. Es war vor einigen hundert Jahren, da war ein Ärztekollegium an einem Königshof und die haben miteinander ihre Späße gemacht und haben sich unterhalten, wie man wohl das Augenlicht verschärfen könnte, dass man besser sieht, eine größere Sehkraft erhält. Da sagte der eine Arzt, ich weiß ein gutes Mittel. Da nimmt man Fencheldüfte und lässt das in die Augen gehen. Andere sagte, nein, nein, ich habe noch was Besseres. Esst gelbe Rüben, das stärkt die Augenkraft. Ein Dritter schwärmte auf die neuen italienischen Brillen, die damals gerade in Mode kamen. Und ein anderer sagte, ich habe noch ein besseres Mittel. Den Neid. Wie? Wie willst du die Sehkraft durch Neid verbessern? Und dann erklärt dieser Arzt und sagt, wenn ein Mensch auf seinen Mitmenschen sieht und dessen Haus beobachtet, dessen brav erzogene Kinder, dessen Reichtum, dessen Gesundheit, dann wird ihm alles übergroß werden. Er sieht alles doppelt, dreifach so groß, wenn er nur zu seinem Nächsten hinsieht. So kann man die Sehkraft der Menschen erhöhen. Und das gibt es ja bei Christen auch, dass man sich umsieht und plötzlich wird das Leben der anderen verlockend. Ich möchte mich ganz offen dazu bekennen, dass ich als junger Christ, wie ich hier in Stuttgart einen Jugendkreis leitete und sehr oft das Wort der Bibel auslegen musste, nicht frei davon war, dass ich manchmal meine gottlosen Klassenkameraden beneidete, die ohne Skrupel leben konnten. Die haben doch das schöne Leben. Und was tust denn du eigentlich? Bist du nicht der Betrogene? Wie viel schwerer wird das erst für Menschen, die vom Herrn einen ganz bösen Weg geführt werden, wo sie durch viel Leiden hindurchgehen müssen und dann sehen sie immer die anderen und dann denken sie, da ist doch einer, der fragt ja überhaupt nicht nach Gott und dem gelingt alles und dem geht's gut und der kommt weiter. In den letzten Tagen haben wir ein Wunder Gottes erlebt, als dieses Flugzeug in Afrika befreit wurde. Nach all dem, was wir sonst aus dem Wort Gottes wissen, ist das nicht in der Welt Normalfall. In der Welt ist das Normalfall, dass das Böse triumphiert und sich manchmal mit so einer ungeheuren Macht entfalten kann, dass man sich als betrogen vorkommt. Warum bin ich denn noch so dumm und lebe nach Gottes Geboten? Das ist nicht so, dass ein christlicher Geschäftsmann, nur weil er ehrlich ist, die besseren Abschlüsse macht und bessere Ertragszahlen vorlegen kann. Gerade umgekehrt wird es sein, dass er nach einer ganzen Zeit von Ehrlichkeit sagen wird, kann ich denn überhaupt noch so weiter wirtschaften? So komme ich ja unter die Räder. In diesem Psalm spricht das Asaf aus. Und Sie müssen das für sich einmal in der ganzen Ausführlichkeit zu Hause durchlesen. Wie er sagt, ich wäre schier gestolpert, als ich die anderen Menschen sah. Die haben doch auch alles, was ich immer suche in meinem Glauben. Ich sehe mich um und die leben in großem Frieden. Sie sind stolz, sie sind ruhmredig, aber es gibt für sie keine Qualen. Die haben doch das Lebensglück längst gefunden. Sie sind gesund.
Bisschen kommt der Neid beim Asaf auch heraus, wenn er sagt, feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Wenn wir keine Gewissheit im Glauben finden, dann wollen wir das am Anfang zuerst einmal ganz offen hier im Gottesdienst aussprechen und sagen, sie dürfen sich umschauen. Und sie dürfen das sehen, wie es anderen Leuten heute geht. Sie haben ganz recht. Da gibt es Menschen, die springen über jedes Gebot Gottes hinweg und es geht ihnen wunderbar und gut. Und da leben heute Leute ungeniert. Und sie können sie im Grund nur beneiden und sagen, die haben doch das große Los erwählt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Muss ich eine Vorbemerkung machen. Ich saß gestern mit einem Mann zusammen, der sagte mir, wissen Sie, ich bin in einer Versammlung, da erzählt man gar keine Geschichten mehr, da hat man nur noch das reine Wort Gottes. Dann sagte ich, oh lieber Mann, ich glaube, in den Geschichten wird es deutlich und Gott hat uns auch eine bildhafte Fantasie gegeben. Ich hoffe, dass ich keinen abstoße. Ich suche manchmal verzweifelt nach Illustrationen, auch für die jüngeren Menschen, um das klar zu machen. Also das war im Dritten Reich auf dem Höhepunkt des Kirchenkampfs in der Stadthalle Wuppertal. Da hat die geheime Staatspolizei einem der Redner untersagt, dort zu sprechen. Und er konnte nur noch durchsetzen, dass er ein Bibelwort verlesen kann. Es war der alte Pastor Niemöller, der Vater des jetzigen Niemöller. Und er stand dann oben und hat nur den Anfang dieses Psalmes gebetet. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab gelten. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Da hat jeder verstanden, was hier an Anfechtung gemeint ist. Warum ist es möglich, dass das Unrecht sich so rasch ausbreitet? Und dann sagt Asaf in diesem Psalm, er hat wieder Boden unter den Füßen bekommen, als er ins Heiligtum ging. Und als er Gottes Wort vernommen hat, was wurde ihm denn plötzlich klar? Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben. Das sagt er hier. Vor dem Tod ist auf einmal des Menschen Herrlichkeit zu Ende. Dort ist das Ende der Diktaturen, das Ende der großsprecherischen Menschen, das Ende der Unterdrücker, der Tod, der heimzahlt, was ein Leben wert war. Und im Tod habe ich nichts mehr in der Hand. Das kann einen wirklich schier verrückt machen in der Welt, wenn man sieht, da gibt es Böses, was triumphiert und da gelingt vielen Menschen etwas, wenn sie ihr Leben nur in den irdischen Maßen mit einem anderen Menschen vergleichen, können sie sagen, was habe ich denn von einem Leben mit Gott sicher? Ich denke das, wenn ich an den Betten unserer schwer Kranken stehe. Was hat man denn da noch, wenn man so durchs Leiden geführt wird? Asaf sagt, ich habe erst durchgesehen und gemerkt, als ich auf das Ende sah, und ich kam mir wie ein Narr vor, wie konnte ich nur so dumm sein und die Dinge allein prüfen auf das vergängliche Leben hin? Es gibt doch mehr, es gibt doch viel mehr im Flug unserer Zeit. Wenn das Ende unseres Lebens so schlüpfrig endet, so verloren, so leer, was bleibt mir dann? Komme jetzt zu einem zweiten Punkt, den ich markieren will, aus dieser unerträglichen Unsicherheit heraus findet Asaf plötzlich einen Boden, auf dem er stehen kann. Und das ist das Zweite, man muss sich festlegen. An diesem Bibelwort, das ich als Text hier verlesen habe, beeindruckt uns immer wieder dieses Dennoch. Wie dieser Asaf das einfach entgegenstellt, Dennoch. Und wir wollten das so an unseren Gräbern sagen, Dennoch. Oder in großer Krankheitsnot, Dennoch bleibe ich stets an dir. Unter großen Schmerzen, dennoch. Aber können Sie es? Ich kann es nicht so sprechen. Ich kann das nicht so sprechen. In solchen Augenblicken fehlt mir die Kraft, um so trotzig das entgegenzuschleudern. Und wir merken ja auch, wie es dem Asaf ganz schwer wurde, wie er das lange Zeit gar nicht mehr sprechen konnte.
Darum zeigt er in diesem Vers, dass dieses dennoch einen Grund hat. Ich bleibe fest bei dir, denn du hältst mich. Er hat in seinem Leben die Hand Gottes erfahren. Es gibt Glaubensgewissheit. Und ich kann mir ein Christenleben nicht vorstellen, und es gibt kein Christenleben ohne Glaubensgewissheit. Ringen Sie darum. Und wir helfen Ihnen gerne dazu. Sprechen Sie mit anderen Christen darüber. Suchen Sie hier Klarheit. Und die Klarheit kriegen Sie nicht, indem Sie in Ihren Gedanken grübeln, sondern indem Sie das Evangelium aufschlagen und sagen, wo ist denn das wahr, dass er mich hält? Wo ist denn das wahr? Wo gilt denn das jetzt angefochtenen Kranken, die jahrelang unheilbar liegen? Wo gilt denn das einem Menschen, der unter Spott und Schande steht? Wo gilt denn das einem Menschen, der in seinem Leben große Schuld zu tragen hat und nicht davon loskommt? Wo gilt denn das? Und immer wieder lenkt das Evangelium meinen Blick auf den gekreuzigten Herrn Jesus Christus, der mich nicht loslässt. Ich lebe noch in dieser Welt und habe das noch gar nicht verstanden, und da ist das schon vor mir geschehen, dass Gott seinen Sohn dahin gibt, damit er sich unter meine Schuld drunter beuge. Das war Jesus wichtig, in dieser Reihe der Verdammten zu stehen, um das für mich abzumachen und um mich frei zu machen, um mich herauszulösen, damit ich heute ganz gewiss sein darf, er ist bei mir. Und jetzt sagt dieser Psalmbeter, jetzt kann ich mich auch festlegen. Das ist heute nicht mehr Mode. Da werden viele Christen ganz aufgeregt, wenn man einmal irgendwo, ganz selten bei einer Evangelisation, noch dazu aufruft, eine Entscheidung im Glauben zu fällen. Warum denn? Ich muss mich doch entscheiden. Ach, so fest kann man das nie sagen. Das muss man. Man muss sich festlegen, wo ich stehen will. Gerade in dieser Unsicherheit, in dieser unerträglichen Unsicherheit, wo ich überall verwirrt werde, wo meine Augen immer wieder hinaussehen, und versucht werden von allem anderen, da sagt Asaf, ich habe mich festgelegt, ich bleibe. Ich bleibe dabei. Und er sagt nicht, ich bleibe beim Christentum. Und er sagt nicht, ich bleibe bei der Religion. Und er sagt nicht, ich bleibe bei der Kirche, sondern er sagt, ich bleibe bei ihm, der mich hält. Das ist Glauben. Ich will bei Jesus bleiben, der mich hält und der mich kennt. Es war schon beim verlorenen Sohn ein ganz einfacher Entschluss. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist das dennoch. Und in den großen Fragen unserer Welt ist das der größte Beitrag, den Christen sagen können, wo heute die Welt aufhorchen wird, wenn Menschen sagen, ich bleibe bei meinem Herrn, der mich hält. Und ich habe in meinem Leben einen Standort, wo ich feststehen kann. Wenn wir dieses Wort des polnischen Philosophen noch einmal bedenken, der sagt, was ist denn das, was die Christen hier noch haben? Sie rennen allem nach. Dann wollen wir uns von dem ermuntern lassen und sagen, wir wollen uns dieses unseres Glaubens nicht schämen. Wir gehen in dieser Predigtreihe ja dem Geheimnis nach, worin liegt das Leben, das große, lohnende Leben. Dann dürfen wir unseren Mitmenschen sagen, es ist schön, wenn ihr euch an diesem wunderbaren Oktobersonntag freuen könnt, in der Natur, wenn ihr euch an der Gesundheit freut, an einem Mittagessen heute, an Menschen, an Kunst, an allem Schönen. Aber das noch Schönere ist, dass in dem allem mich der Herr hält. Und das gilt auch noch, wenn die Kunst mich nicht mehr erquicken kann und wenn die Natur mich nicht mehr erfreut und wenn mein Körper nicht mehr gesund ist, dann gilt das, du hältst mich. Ich kann mit meinem ganzen Leben vor Gott nicht stehen, wenn er mich nicht herausreißen würde aus meiner Verlorenheit. Und dann geht das weiter, du leitest mich. Du leitest mich nicht nach meinen Gedanken, aber nach deinem Rat. Das ist ein wunderlicher Rat, der mir gar nicht verständlich ist. Und ich habe noch nie probiert, irgendeinem Menschen das zu erklären und zu verdeutlichen, wie das denn überhaupt ist. Und was der Rat Gottes sein soll für unser Leben, ich verstehe es gar nicht, aber er leitet mich nach seinem Rat, nach seinen Gedanken, nach seiner Art, ganz anders als es in meinem Kopf ich mir es wünschen würde, wunderlich, seltsam. Und doch führt er mich großartig hindurch.
Ich las in der Zeitung, dass so ein gefährdeter Mann wie unser Generalbundesanwalt jeden Tag eine andere Fahrtroute wählen muss, wenn er nach Karlsruhe fährt. So ähnlich stelle ich mir die Führungen Gottes vor. Er muss das manchmal ganz kompliziert machen, dass er uns durch die Gefahren der Zeit hindurchbringt. Wir verstehen das nicht. Ja, er wüsste es nicht einmal, der Generalbundesanwalt, welche Route der Fahrer nimmt. So geheimnisvoll wäre das. So kommen wir es manchmal bei den Führungen Gottes vor. Wir wollen gar nicht so machen, als ob wir das verstehen würden. Wir wollen nur danken und sagen, Herr, dass du die Route in deiner Hand hast in meinem Leben. Das ist schön. Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Am Ende, da steht nicht über meinem Leben nur das, ein Mensch ist gestorben, ein Mensch mit seinen Schwächen und mit seinem Elend und mit seiner Kümmerlichkeit, sondern am Ende steht da, dass mir Gott eine Krone aufsetzt und mich ehrt. Und wir bringen sehr viel in die Ewigkeit mit. Wenn der Herr uns dann als seine Diener für würdig befindet. Es gibt ein erfülltes, lohnendes Leben und wir sind am Ende gar nicht mehr die Bettler, sondern die reich Beschenkten, obwohl wir mit Tränen aus einem kümmerlichen Leben kommen. Der Herr, der uns alles hineinlegen will und uns reich macht an guten Werken. Und er sagt, dieses Leben war nicht vergeblich gelebt. Es hat viel Frucht gebracht. Mein letzter Punkt, den ich noch nennen will, das war eigentlich das Thema für heute, mit nichts aufzuwiegen. Das ist natürlich ein ganz kühner Satz, das ist mit nichts aufzuwiegen. Und darum hat Asaf das in einer drastischen Weise ausgedrückt. Und darum möchte ich es jetzt all denen zusprechen, die in dieser Lage sich befinden. Am schönsten wäre jetzt, wenn wir Beispiele haben könnten, wenn jetzt Christen aus unserer Mitte erzählen können, aber vielleicht können sie das auf dem Nachhauseweg tun, dass sie sagen, wie sie das selbst erfahren haben. Da sagt dieser Asaf, wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, vertrocknet. Es ist furchtbar, wenn der Körper in seiner Kraft aufhört zu existieren. Und wenn nach und nach die Körperkraft zerbricht. Aber noch furchtbarer ist, wenn die Seele eintrocknet und verdorrt. Wenn jede Spannkraft fehlt, wenn jeder Mut, jeder Aufbruch, jedes Fröhlichsein weggenommen ist. Und der Asaf geht so weit bis hinein in diese schwersten Erkrankungen des Körpers und der Seele und sagt, in dieser allergrößten Not, da ist diese Gemeinschaft, diese ganz innige Verbundenheit mit dem Herrn Jesus größer als alles. Dann bist du doch allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und darum kann mir alles andere nicht mehr imponieren und kann nicht mehr mich locken und mir nichts mehr bedeuten. Ich gönne ihnen die Freuden des Lebens und sie dürfen das im Namen Gottes wirklich genießen. Gerade die Schönheiten der Welt, die uns unser Herr heute schenkt. Aber das Leben liegt darin nicht. Ich kann alles in der Welt haben, aber Schaden nehmen an diesem lohnenden Leben, das mir nur der Herr gibt. Darum muss ich an dieser Stelle suchen, bis ich ihn finde und bis ich in meinem Leben sagen kann, ja Herr, du bist bei mir und ich bin bei dir und wir beide sind verbunden. Mein ganzer Dienst, etwa bei Kranken, beschränkt sich darauf, dass ich einem kranken Menschen dazu helfen will, zu diesem Frieden. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Und ich wollte eigentlich am liebsten jetzt mit jedem von Ihnen persönlich weiterreden, dass Sie in die Woche hineingehen können und das wissen. Ich habe ja alles. Auch wenn mein Leib verschmachtet, er ist bei mir und er gibt mir mehr, als ich verstehe und ahne. Er ist meines Herzens Trost. Menschen können sie nicht trösten, der Herr kann sie trösten. Er kann ihnen so nahe kommen und in ihre Not hineinreden, dass sie ganz erquickt werden. Sie werden sein Wort ganz neu verstehen und sie werden ihn erkennen als das Teil, das er ihnen gibt. Er wird ein Teil ihres Lebens und er verbindet sich so fest mit ihnen. Ich habe hier noch nach einem Beispiel gesucht, um Ihnen auch das zu verdeutlichen und ich fand nur eins aus dem Neuen Testament. Da erzählt Paulus im Timotheusbrief von einem Prozess, der gegen ihn stattgefunden hat. Wahrscheinlich war es ein Prozess, der in Rom gegen ihn abgehalten wurde. Und er spricht, dass es furchtbar gewesen sei. Er sprach von des Löwen Rachen, in dem er stand.
Und das wissen ja Menschen, wie man da in dieser Welt, gerade dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo man verleumdet wird und niemand einem beisteht, wie man sich da fühlen kann. Aber nun waren in Rom ja ein paar Christen, aber die müssen offenbar in der entscheidenden Stunde Paulus verlassen haben. Und er war völlig allein in dieser furchtbaren Not. Es war doch ein armes Leben. Selbst körperlich krank, dieser Paulus, vielfach eingesperrt, ohne Ziel, ohne Sinn, in diesen ganzen schweren Leidenszeiten, ausgepeitscht, in Hungersnot, in Schiffsbruch und wo er überall war. Und jetzt noch dieser Prozess. Und dann bricht das dort durch, am Ende des zweiten Timotheusbriefs. Sie verließen mich alle, aber der Herr stand mir bei. Siegesruf, aber der Herr stand mir bei. Wir wollen das in der kommenden Woche alle erleben, in den Spannungen, in denen wir sind, in unseren Anfechtungen oder wo wir unter Belastungen stehen. Der Herr stand mir bei, er ist mein Trost und mein Teil. Es gibt ein schönes Lied, wir haben es am letzten Sonntag gesungen, sonst hätten wir es heute gesungen. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, dann ist er dennoch meine Zuversicht. Er verspricht mir das, er will es bei uns allen bestätigen. Amen. Dann singen wir, in dir ist Freude in allem Leide. 288, 1 und 2. Herr Jesus Christus, geh du jedem von uns nach, bis du unser ganzes Teil geworden bist und, wir uns, und dass uns niemand mehr von dir trennen und scheiden kann, weil wir fest in deiner Hand ruhen. Wir wollen auch nicht mehr uns selber führen, sondern du sollst uns leiten können nach deinem Rat. Wir wollen dich jetzt auch bitten für alle, die in unserer Mitte durch schwere Not hindurchgehen, die leidend und geplagt sind, die unter großen körperlichen und seelischen Nöten stehen. Wir merken immer wieder, wie unser Wort so wenig kann, aber wie du gerade solchen Menschen ganz nahe kommen kannst mit deinem Trost. Herr, wir tragen auch Sorge für unsere jungen Menschen. Sie stehen in Gefahr, dass sie große Ziele für ihr Leben wählen und doch an nichtigen Dingen hängen bleiben. Wir wollen ihnen das Größte und das Schönste bezeugen, die Gemeinschaft mit dir, das alles andere weit überbieten kann. Ach, lass du auch alle die jungen Christen fest werden im Glauben, dass sie bei dir bleiben, dass sie nicht von äußeren Dingen gelockt sind, dass sie nicht äußere Gründe haben, um bei dir zu bleiben, sondern allein die Freude an dir und deinem Wort. Und dass sie bereit sind, mit dir auch schwere Wege zu gehen, weil jeder Tag mit dir größer ist als ein Leben sonst wo herrlich und in Freuden. Wir bitten dich auch für den Dienst unserer Gemeinde in allen Gruppen, in allen Versammlungen, in allen Stunden, die wir abhalten. Ja, alle Dienste deiner Gemeinde hier in dieser Stadt und in unserem Volk, lass du die Frucht bald auch sichtbar werden, dass du Menschen rufen kannst durch dein Wort und sie zum Leben führen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 197 noch den zweiten Vers. Einige Dinge noch bekannt zu geben. Am nächsten Sonntag wird ein neuer Notizenzettel herauskommen. Darum ist jetzt mündlich mal wieder mehr. Heute Nachmittag haben wir uns einen alten Mittag um 15 Uhr. Alle, die hier auch in unserer Gemeinde sind, nur als Gäste von auswärts, sind herzlich eingeladen. Wir haben das Alter auf 65 festgelegt, aber nicht als eine sture Grenze. Es ist ja merkwürdig, dass die meisten sich genieren, dass sie ein gewisses Alter erreicht haben. Wir sehen das als Christen etwas anders. Wir denken an alle, die da im Ruhestand tätig sind, und wir freuen uns auf dieses Zusammensein. Gemeindeglieder haben ein Spiel eingeübt, das Hörrohr. Ich muss hier sagen, weil ich etwas schon erspäht habe, es ist mit einer ganz großen Hingabe eingeübt und auch mit einem besonderen Können für eine Laienspielgruppe. Und ich freue mich, wenn recht viele auch von dieser Einladung hier Gebrauch machen heute Mittag um 15 Uhr. Wir suchen Gemeinschaft mit Ihnen. Und das ist auch schön, wie die jungen Leute sich extra treffen, wenn auch die, die eine gemeinsame Lebenserfahrung haben, zusammenkommen. Wir haben die Gemeindedienstmappen gerichtet. Diese Dinge müssen diesmal nicht persönlich abgegeben werden. Sie können in den Briefkasten geworfen werden. Vielleicht könnten dann die jetzt anwesenden Helfer auch eine Mappe mehr mitnehmen. Sie sehen ja, wenn jemand nicht die Mappe mitgenommen hat. Sie liegen wieder drüben im unteren Saal. Es sind die Wahlprospekte der verschiedenen Wahlgruppen zur Synodalwahl. Darf ich die Gemeindediensthelfer nur bitten, dass sie den Bazarzettel, der jetzt in den Wahlsachen drin liegt, herausnehmen und extra in den Briefkasten werfen. Sonst geht er vielleicht in den Wahlprospekten unter. Wenn ich die Gemeindediensthelfer also bitten darf, das nachher mitzunehmen, oder wer sonst mithelfen kann, das geht ja sehr schnell bei den Briefkasten, das sind ja kleine Bezirke, oft nur ein oder zwei Häuser, mal ein bisschen mehr, aber das hat man dann sicher schnell zu Ende. Am Dienstagabend in unserem Bibeltraining haben wir einen Missionsabend, wir haben eine Ton-Dia-Serie von unserem Dr. Kilgus, der in Pakistan lebt, da hinten ist sein Bild mit seiner Frau, er ist ein meisterhafter Fotograf. Da kennen Sie im Gemeindehaus diese Porträtstudien, die sind von ihm gemacht, und er berichtet dort von dieser Provinz in Nordpakistan an der russischen Grenze, an Kaschmir, Himalaya dran, und ich selbst habe die Bilder noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt darauf. Am Dienstag um 20 Uhr, um 21 Uhr trifft sich unsere Singgruppe im Anschluss, die am nächsten Sonntag hier im Gottesdienst singen wollen. Wir sind erfreut, dass es über 20 sind. Wir haben das gar nicht fest, aber wenn einer jetzt noch am Dienstag dazu stößt, dass sich rasch einsingt, das wird uns freuen. Es ist doch eine Verkümmerung unseres Gottesdienstes, wenn wir das nicht haben. Um 9 Uhr trifft die Gruppe sich dann im Anschluss an diesen Missionsabend. Heute sind ja die Veranstaltungen zum Jubiläum der Kirchenchore. Der Herr Stern hat noch angerufen, dass das Volksliedersingen vor dem neuen Schloss ausfällt, alle anderen Veranstaltungen finden statt wie angegeben. Am Dienstag um 10.30 Uhr hält Herr Prälat Ries in der Stiftskirche einen Gottesdienst für die Opfer des Terrorismus parallel zum Requiem in der Eberhardskirche für alle Evangelische, die ihre Anteilnahme bekunden wollen. Stiftskirche, Dienstag, 10.30 Uhr. Am Montag in 8 Tagen, und das ist jetzt wichtig, schon darauf hinzuweisen, wird Pfarrer Klaus Vollmer in der Stiftskirche um 20 Uhr einen Reformationsvortrag halten. Ich freue mich, dass es möglich ist, zu diesem Dienst Klaus Vollmer herzubekommen, sonst spricht er immer nur im offenen Abend und hat einen großen Zuspruch. Da liegen hinten Zettel, Kirche, die Gott will. Ich möchte Sie selbst zu diesem Reformationsvortrag einladen. Darum wird dann am 1. November kein Bibeltraining sein. Das steht dann alles im nächsten Notizenzettel drin. Nur heute schon zum Hinweis. Diesen Dienstag ist dieser Missionsabend. Und dann, also heute in 8 Tagen genau, ist dann dieser Vollmer-Vortrag an dem Montag. Manche haben mich immer wieder gebeten, ob ich nicht eine Predigt auch schriftlich geben könnte. Ich habe das alles wieder probiert, auch vor dem Gottesdienst, sie schon zu schreiben. Ich schreibe sie ja für mich immer wörtlich aus, aber es ist dann nicht gelungen zum Vervielfältigen. Ich habe jetzt ein Buch herausgegeben, wo ich von verschiedenen Predigten ein Andachtsbuch gemacht habe für jeden Tag, auch zur Hilfe, weiter in der Bibel zu lesen, mit Verweisstellen und Hinweisen, wo man mehr über diese Sache finden kann. Ich habe es aufgebaut in der Folge, so wie es eigentlich geht für einen Menschen, der anfängt im Glauben auf der Suche nach Gott und wie er dann Freude an der Welt gewinnt, wie er in der Nachfolge Jesu fester wird. Es ist sogar für ein Schaltjahr gebaut, das sind nicht bloß 365, sondern 366 Andachten. Es ist ein bisschen dick geworden mit 700